Morgenstund hat Gold im Mund. Es ist der Dienstag, 2.12.2025, 8.28 Uhr. Alex und ich haben ein Kaffee-Date im Zeichen des Löwen. Ich glaube, wir sind so schlecht gelaunt nicht. Vielleicht mache ich die Laune kurz ein kleines bisschen schlechter. Alex, an was denkst du als erstes beim Namen Falco?
Falco Götz.
Das habe ich befürchtet.
Und an niemand wird dich finden.
Ja.
Das kommt doch auch irgendwo vor.
Oder Out of the Dark into the Light. Na? Hat einen bestimmten Hintergrund, warum ich das frage. Ich war ja am Wochenende in Wien und für ein verlängertes Wochenende und ich habe gespeist in Falcos Stammlokal zum Alten Fassel. Es ist eine urige alte Wiener Lokalität. Die hat sich, glaube ich, auch seit den 80ern nicht mehr verändert. Unfassbar schön, unfassbar gut, unfassbar herzlich. Das ist in Wien ja, da habe ich es wieder gemerkt, die Wiener, die sind lernt. Das ist einfach ganz anders. Das ist wunderbar. Und Wien sowieso immer eine Reise wert. Und als Münchner bist du da sowieso, sag ich mal, sehr willkommen. Und ich bin ja mit dem Zug gefahren. Und dann habe ich wieder so eine Verbindung zu 60 gefunden, weil ich bin ja dann schon auch ein bisschen interessiert. Ich grab mich ja dann auch schon ein bisschen ein. Ich bin ja so ein kleiner Nerd in vielerlei Hinsicht. Ich habe ja auch so eine alte Bahnliebe noch. Klingt jetzt komisch, ist aber so. Und ich habe herausgefunden, dass im Jahr 1860 die Eisenbahnverbindung von München nach Wien eröffnet wurde mit dem Namen Kaiserin Elisabeth Bahn. Das ist die heutige Westbahn.
Die K-Monarchie, oder? Oder ist die, war die da schon tot? Nee.
Krass, das ist ja. Da ist es richtig erst aufgelegt.
Die Hochzeit, ja.
So viel zur Verbindung 60 und Wien. Aber ja, immer eine Reise wert. Und auch eine für mich jetzt nicht ganz so schöne Geschichte, aber mir ging es gesundheitlich leider direkt in Wien nicht so gut. Der Vorteil war, ich konnte in Ruhe dann im Hotelzimmer das Löwenspiel schauen.
Ja.
Das war der einzig positive Nebeneffekt. Aber ja.
Immerhin.
Aber es war ja wenigstens erfolgreich.
Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Und damit ein herzliches Willkommen zur Nummer 196 des Löwenstammtisches. Ihr hört es, es ist einfach gemein. Anjas Arbeitgeber klaut sie uns immer vor der Nase weg. Die hat ohne Schmarrn gestern Abend, richtig spät Abend, erfahren, dass sie heute in aller Herrgottsfrüh mit der Kaiserin Elisabeth Bahn nach Salzburg muss wahrscheinlich, oder auch im Auto, keine Ahnung. Die ist uns abkommandiert worden. Ohne Schmarrn, das war jetzt 10 Stunden vor der Aufnahme.
Irgendwie soll es nicht sein, ja. Und auch wir schneiden uns diesen Podcast aus den Rippen. Ja, es wird eine kürzere Folge, das kann man jetzt schon sagen.
Ja, aber ich glaube, es gibt durchaus die Themen, die wir besprechen wollen, die wir in diese Zeit auch packen können. Der Löwe kann auch mal snackable sein. Erstmal das Wichtige, der 60 München gewinnt 1-0 beim SSV Ulm 1846. Das ist die gute Nachricht. Das tut gut, das tut der Tabelle gut. Wir haben gesagt, wir gucken Spiel für Spiel. Trotzdem lugt man ja einmal rüber. Das bedeutet, 60 ist jetzt nach 16 Spielen auf Platz 10 mit 24 Zählern. Das sieht auf alle Fälle schon mal ein Tick versöhnlicher aus. Also es sind 7 Siege, 3 Unentschieden, 6 Niederlagen. Die 6 Niederlagen ist ein bisschen zu viel. Und ehrlicherweise auch die 25 Tore sind Gegentore sind ein bisschen viel. 24 eigene geschossene. Ja.
Andererseits, wenn man Hoffenheim 2 und Regensburg rausrechnet aus dieser Bilanz, dann schaut die defensive Statistik gar nicht mal so schlecht aus.
Bei 16 Spielen.
Beiden Totalausfälle rausgerechnet, eigentlich gar nicht so verkehrt.
Ja, so fair muss man sein. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, wo sie 60 gerade einreiht. Es sind 6 Punkte auf den Relegationsaufstiegsplatz. Das ist Rang 3 mit dem SC Verl. Der ist mit 30 Punkten dort platziert. Und der erste Abstiegsplatz, das ist momentan Erzgebirge Aue mit 17 Punkten. Das sind deren 7. Also 60 ist richtig mittendrin. Unterstreicht aber nur die These, dass die nächsten Spiele bis zur Winterpause die Richtungsweisenden erstmal sind, wo man sich hinorientiert. Und deswegen macht es Sinn, da wirklich Spiel für Spiel zu gucken. Alex, sind wir uns einig, dass es ein Augenschmaus nicht gewesen ist, was wir da im Donaustadion gesehen haben?
Es war sicherlich nicht, aber ich bin auch nicht unglücklich darüber, weil das Spiel an sich solide war und 60 hat das gemacht, was es machen musste auswärts, ein sehr frühes Tor erzielt und dann halt einfach solide und seriös verteidigt. Und man hatte eigentlich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass das Spiel irgendwie kippen konnte oder könnte. Klar, Ulm hat ein paar so Halbchancen gehabt, aber wenn man ehrlich ist, war das ein sehr souveräner Sieg. Jetzt nicht mit fliegenden Fahnen, aber es gab ja wieder Kritik am Spiel der Löwen, so am Offensivspiel. Sehe ich in dem Fall gar nicht. Also man konnte das Offensivspiel der Löwen schon oft genug kritisieren in dieser Saison. Jetzt gegen Ulm sehe ich es nicht so, weil, wie gesagt, 60 hat das gemacht, was es machen musste und hat 3 Punkte geholt und das reicht aus meiner Sicht. Dass du natürlich Konter anders ausspielen musst in so einem Spiel, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber das war es dann auch schon, dass da kein Hurra-Fußball zu erwarten war, das war eigentlich klar.
Also wir haben ja letzte Woche schon gesagt, es wird kein schönes Spiel. Einfach weil du kommst deine auswärts schwache Mannschaft, also beziehungsweise mit dem negativen Flow und dann hast du den schwachen Heimspielflow von Ulm. Also das war klar, dass das nicht schön wird. Dann fällt nach 22 Sekunden das 1-0 für 60 durch Sigurd Haugen, dem wir, glaube ich, auch diese Mini-Durststrecke so ein bisschen jetzt gegönnt haben, dass sie wieder vorbei ist. Das tut ja jedem Stürmer gut. Auch die direkte Vorlage von Kevin Volland, über den wir, glaube ich, auch noch ein, zwei Worte nachher gleich verlieren können und sollten. Ich habe mir die Statistiken nochmal rausgesucht. Das ist ja immer so ein bisschen je nachdem, wo du schaust. Das 1-0 für 60 war der einzige Schuss aufs Tor der Ulmer in Halbzeit 1. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und im gesamten Spiel gab es nur 3, glaube ich. Also, das ist gnadenlos effektiv, könnte man jetzt sagen. Also ich rede jetzt aber wirklich von den Schüssen, die wirklich aufs Tor sind, also nicht daneben oder sonst irgendwie quasi gewertet werden. Also bei Schüsse ist es ja oftmals so, dass du sagst, naja, okay, wenn der 10 Meter daneben geht, gilt das als Schuss. Nein, ich rede wirklich von Torschüssen. Du hattest einen Ballbesitz von 61-39% in Halbzeit 1 für den SSV. Das sind jetzt Zahlen, wo du sagst, gegen einen im freien Fall befindlichen Gegner ist das schon ein bisschen wenig. Ich gehe mit dir konform zu sagen, ja, es ist kein schönes Spiel zu erwarten gewesen. Es ist seriös gemacht worden, aufs Nötigste beschränkt vielleicht sogar. Und trotzdem dachte ich mir, wäre nicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen sogar nicht gut gewesen, also so ein bisschen mehr Druck, bisschen mehr Dominanz. Ich hätte es mir ehrlicherweise, bin ich ganz ehrlich, schon ein bisschen gewünscht. Natürlich bin ich über den Sieg jetzt komplett zufrieden und der kann extrem wertvoll sein, auch über die Art und Weise zugegeben. Das ist auch mal so ein glanzloses Teil, du sagst, okay, sag ich ein, nehme ich mit. Überhaupt keine Frage. Es ist trotzdem so ein kleines Aber da irgendwie hängen geblieben bei mir.
Aber es war ja nicht so, dass sie sich hinten reindrücken hätten lassen von Ulm, sondern sie haben das halt einfach sauber und seriös wegverteidigt, alles das, was von Ulm kam. Im Wissen, dass Ulm einfach beschränkt ist momentan. Also ich würde sogar sagen, das Spiel war ein Schritt nach vorne, ein weiterer, zumindest defensiver Natur. Du spielst wieder zu Null. Wie gesagt, du stehst extrem sicher defensiv und da steckt ein Kalkül dahinter aus meiner Sicht und ein Matchplan. Es war jetzt nicht so, dass du dich... Ich denke da oft an die Birovka-Zeiten zurück. Das war oft so die späte Birovka-Phase, wo du in Führung gehst und dann plötzlich das Fußballspielen einstellst. Mhm. Das hatten wir ja oft. Das war es aus meiner Sicht nicht. Also das war, eine bewusste, zumindest bis zum gewissen Grad bewusste Entscheidung, sich zurückzuziehen und zu sagen, okay, wir führen hier und das tun wir bis in die Nachspielzeit hinein und gewinnen dieses Spiel. Und mehr war, glaube ich, auch gar nicht gewollt. Natürlich, wie gesagt, die Konter musst du anders ausspielen in der zweiten Halbzeit. Aber bis zur 60. oder so war das, glaube ich, Teil des Matchplans, so zu agieren. Und das haben sie mit Überzeugung getan, haben viele Zweikämpfe gewonnen und darauf kommt es in der dritten Liga an. Der Ballbesitz ist am Ende Makulatur. Also klar kann man sagen, Ulm hat 65% Ballbesitz, aber was bringt dir das am Ende? Du musst die Zweikämpfe gewinnen und da ist 60 in den letzten beiden Spielen gut gewesen. Und tatsächlich auch, das hat Franz Büchner beim Magenta Sport ja gesagt, eine der besten Mannschaften der Liga, was die Zweikampfquote angeht. Das hat mich überrascht, weil es viele Spiele gab, wo man das Gefühl hatte, dass 60 keinen Zweikampf gewinnt. Offenbar war dem nicht so. Man hat halt entscheidende Zweikämpfe nicht gewonnen, wahrscheinlich. Und deswegen bleibt es so hängen.
Ja, also nochmal, jetzt im Rückspiegel wird man, das ist wieder so ein typisches Spiel, wo du in einer Woche schon nicht mehr sagst, wie ist denn das zustande gekommen? Es ist scheißegal, weil die 3 Punkte da sind. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Es war schon bei mir ein brutales Durchatmen, als dann der Abpfiff endlich da war. Mhm. Ich habe halt so ein Problem, mach das Ding halt zu. Spiel's seriös aus, mach das zweite, weil dann ist der Gegner, Entschuldigung, den Ausländer, ist der Gegner tot. Weil dann, der ist so instabil, dass das zweite Gegentor die zerlegt. Und dann hast du halt auch Ruhe. Und so ist es immer so, na, ein Glücksding kann immer mal nahe fallen. Und dann stehst du da als derjenige, der wieder jemanden geholfen hat und kommst selber nicht voran oder bleibst nicht in einem gewissen Flow, den du dir jetzt langsam versuchst aufzubauen. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass es insgesamt verdient war. Noch solche Spiele musst du gewinnen. Und der nächste Prüfstein, über den wir nachher ja noch ein, zwei Worte verlieren, ist der erste FC Schweinfurt 05. Da gibt es dann gar keine Diskussionen auf Giesingshöhen, aber dazu kommen wir noch. Man muss natürlich dazu auch sagen, es hätte eine, also da gibt es eine strittige, bin ich gespannt, wie du drüber denkst, diese strittige Situation mit Marvin Rittmüller. Auf dem Platz gab es ja keinen Elfmeter für 60. Das wäre jetzt so eine Möglichkeit gewesen, das Ding zuzumachen. Und ganz interessant, es gibt ja zwei verschiedene Ansätze. Baba Grafati, in seines Zeichens ja Schiedsrichter-Experte für Liga 3 Online, der sagt, das ist ein Elfmeter, weil er ihn schon trifft und er hält sich zwar dann das andere Bein, aber das liegt daran, dass er ja mit dem einen Fuß wieder quasi weggezogen und mit dem anderen bleibt er durch infolgedessen im Rasen ein bisschen hängen und deswegen tut ihm der andere Hacks weh. Wenn man sich das genau die Bilder ansieht, finde ich, kann man diese Argumentation nachvollziehen. Das Portal IG Schiedsrichter sagt, das sieht das komplett anders, das reicht nicht aus. Das ist wieder so eine Kann-Muss-Nicht-Entscheidung. Meine erste Intention war, das ist ein Elfer, weil er ihm den Haxen wegzieht.
Also meine auch, wobei meine Empörung sich in Grenzen gehalten hat. Also das ist tatsächlich ein Kann-Elfmeter. Wenn du ihn gibst als Schiedsrichter, dann wird keiner sagen, krasse Fehlentscheidung. Aber auch so war es keine krasse Fehlentscheidung in der realen Geschwindigkeit. Ich meine, wir haben vor einer Woche die Situation gehabt, wo alle gesagt haben, Saarbrücken muss den Elfmeter bekommen gegen uns. Deswegen, ich hatte das dann gleich im Kopf und habe mir gedacht, naja, okay, dann sind wir jetzt quasi wieder quitt.
Mit dem ja. Quitt muss man aufpassen. Man muss immer vorsichtig sein mit diesen Tabellen, diese wahre Tabelle und Fehlentscheidungen ja. Und so weiter. Aber da ist 60 halt, egal wie du es berechnest, ist 60 in diesem Jahr schon wieder bei den vorderen Plätzen mit dabei.
Ja, okay.
Wo du tendenziell in eher benachteiligt wurdest. In dem Fall ist es jetzt keine direkte Benachteiligung, weil ja da keine Punkte dadurch flöten gegangen sind, sagen wir mal so. Aber ja, ich glaube, ist ein Kann-Sache und natürlich mit der Vereinsbrille sagst du tendenziell natürlich eher immer, natürlich musst du pfeifen, bin aber bei dir grundsätzlich, ist glaube ich eine 50-50-Sache. Für meine Nerven wäre es schöner gewesen, Elva, und wir wissen, die Erfolgsquote von Tore Jakobsen vom Punkt, ja, die ist schon...
Ist ein sicheres Tor.
Also es gibt wenig sicherere Elferschützen in der bisher zumindest in der Löwengeschichte. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Knapp eineinhalb Jahre ist Tore Jakobsen da, aber wenn der zum Punkt geht, das ist so eine Souveränität, das spricht sich an der Liga auch ein bisschen rum. Das ist ein Selbstverständnis. Also Stichwort nochmal Thomas Dähne, weil wir jetzt gerade nochmal über das Zu-Null-Spiel gesprochen haben. Das war sein viertes Zu-Null-Spiel in dieser Saison, schon im 14. Einsatz. Er ist ja mal kurzzeitig erkrankt ausgefallen. Das macht eine Quote von 28,6%. Das ist schon gar nicht mal, das ist gar nicht mal schlecht, eben auch bei 14 Einsätzen. Er ist damit auf Rang 4 in der dritten Liga. Habe ich jetzt mal ganz kurz rausgesucht, weil es mich interessiert. Auf Platz 1 ist Lukas Jonsson vom VfL Osnabrück. Der hat in 16 Einsätzen 9-mal zu 0 gehalten. Das ist eine Hausnummer. Auf Platz 2 Benjamin Upphoff, 16 Einsätze, 7 weiße Westen. Und auf der 3 Florian Striezel vom SVW in Wiesbaden, 13 Einsätze, 6-mal zu 0. Das sind schon Prozentzahlen bei dieser Anzahl von Einsätzen stark. Gesagt, Thomas Dähne mittlerweile auf 4. Man merkt aber schon auch, dass sich die Abwehr mittlerweile verstärkt eingegroovt hat und das auch in Absenz von Jesper Verlaat. Das muss man, glaube ich, nochmal ganz deutlich hervorheben. Diese Abwehr ist ja momentan definitiv nicht so aufgestellt, wie sie mal ursprünglich geplant gewesen ist. Und ich finde auch, dass Simon Food sich mittlerweile wieder gefangen hat. Der hatte einen extremen Dip. Max Reinthaler hat die von dem ich sowieso ganz viel Respekt habe, weil das war eine wirklich sehr, sehr lange, eine undankbare Position. Der kam als Hoffnungsträger für die Innenverteidigung, dann verletzungsanfällig, dann ins Hintertreffen geraten, dann eigentlich nur noch die Edeljogger-Variante und selbst dafür hat es kaum gelangt. Ist jetzt wieder da, macht das wirklich souverän mit seiner Körperhaltung, mit seiner Ausstrahlung. Auch Sean Dulic, dem ich jeden kleinen Dip, den er mal hat, wenn man das überhaupt von einem Dip reden kann, zugestehe in diesen jungen Jahren, der ist wieder da, hat mir in Ulm wirklich sehr gut gefallen von der Körpersprache, von der Galligkeit auch. Das war auch jemand, der die Vorderleute dadurch entlastet hat, der denen Sicherheit gegeben hat, weil da eben einer war, der hinten kompromisslos dazwischen gegangen ist, aber parallel nicht über die Stränge geschlagen hat. Momentan wirkt die Elf, so wie wir sie jetzt zum zweiten Mal in Folge so gesehen haben, wirklich stimmig. Und das, was wir auch in der letzten Folge schon so ein bisschen rausgearbeitet haben, der Aufwärtstrend bei Kevin Volland hält an. Und das ist, ich schneide mal ganz kurz an von letzter Woche, der Faktor Philipp Meier, dem du die Motivation in diesem Spiel in Ulm schon auch nochmal verstärkt angesehen hast, finde ich, aber auch nicht übertrieben, sondern eher gesund, der als, ich sage mal, der Mann für die dreckige Mittelfeldarbeit sowohl Tore Jakobsen als auch im speziellen Kevin Volland den Rücken frei hält und ihm Freiheiten verschafft. Weil Kevin Volland spielt jetzt, finde ich, einen modernen Zehner. Einen modernen Zehner. Basierend auf Effizienz in den Laufwegen, weil er das Spielverständnis hat. Wieder technisch sauberer. Ich finde auch, seine Wendigkeit hat ein bisschen zugenommen. Wieder. Sie war am Anfang, hat er sie schon aufblitzen lassen, dann ist sie so ein bisschen verloren gegangen, finde ich. Jetzt ist sie wieder zu sehen. Und auch dieser Pass eben auf Sigurd Haugen nach 22 Sekunden, das ist ja ein kurzer Blick. Das ist auch ein bisschen antizipieren, zu wissen, wo geht jetzt mein Kollege hin. Ich sehe einen freien Raum und ich weiß auch, wie mein Kollege tickt. Das ist ja, da gehört viel dazu. Und das hat sich aber fortgesetzt und er ist viele Wege gegangen. Ja, er geht wieder vorzeitig vom Platz in der 75. Aber da hat er auch seine Schuldigkeit getan.
Völlig okay. Ja.
Finde ich vollkommen in Ordnung. Ich an der Stelle möchte ich ehrlicherweise positiv anmerken, dass Markus Kauzinski vor einiger Zeit ja auch mal ganz offen gesagt hat, ja, dann ist das halt ein Spieler, bei dem es jetzt nicht mehr für 90 Minuten langt. Aber bis dahin zerreißt er sich, macht seinen Job und ist ein Fixpunkt. Kann den Unterschied machen. Aber dann kannst du damit arbeiten. Dann kannst du ja auch deine Bank, sage ich mal, dementsprechend ausrichten. Du weißt genau, das ist mein Ersatzmann für ihn. Und das auch mal so offen zu kommunizieren. Ich finde das erfrischend ehrlich, erfrischend offen und konstruktiv. Weil wie oft wird darüber gesprochen, oh, der ist zu schwach, das reicht doch niemals für 90 Minuten. Das ist immer ein negativer Punkt. Man muss immer das Alter von Kevin Volland auch noch ein bisschen und was die Anforderungen der jeweiligen Spielklasse angeht. Deswegen finde ich das tatsächlich sehr gut, da dieses, ich sage mal, progressiv zu erklären, das offen zu legen. Das muss ja immer nicht immer alles gleich negativ sein. Weil es ist ja schon so, dass solche Aspekte, das reicht nicht für 90 Minuten, ist erstmal ein negativer Stempel drauf. Verstehe ich ja sogar ein bisschen. Aber in dem Fall ist es erklärt worden und das ist unser Gedanke. Und schon hat es eine andere Tonalität. Stichwort Kommunikation.
Ja, die ist bei Kauzinski allgemein gut, die Kommunikation. Ist einer, der viel erklärt, der es auch in der Sprache erklärt, die jeder versteht. Das ist, ja, bisher passt das sehr gut, Kauzinski und 60.
Also bis jetzt würde ich sagen, Trainereffekt funktioniert.
Zu 100%, ja. Wenn man den Totalausfall in Regensburg ausklammert. Ja.
Das war ein Rückfall in alte Zeiten.
Man kann es zumindest jetzt ausklammern, also man kann das wirklich als Totalausfall jetzt abtun in der Rückschau, weil das Narrativ ändert sich jetzt natürlich. Du hast jetzt drei der letzten vier Ligaspiele gewonnen, sogar vier der letzten fünf Pflichtspiele. Das ist natürlich jetzt ein anderer Drive, der da reinkommt.
Voll.
Und dann ist halt voll. Regensburg mal dieser, die Odd One Out, hat man immer im Englischunterricht gesagt. Also so der eine, der halt rausfällt in einer Reihe, die ansonsten sehr stringent ist.
Genauso. Letzter Punkt zum Spiel in Ulm. Der Rahmen war natürlich sehr, sehr gedämpft. Erstmal 12 Minuten Protest gegen die Innenministerkonferenz. Dann kurzzeitig aufgeflackert und dann gab es den medizinischen Notfall. Gab Berichte darüber, Stimmen, dass der Fan oder der weibliche Fan verstorben ist. Fakt ist, es gab Reanimationsmaßnahmen im Stadion. Den endgültigen Status quo, der ist mir bis jetzt nicht bekannt.
War ein bisschen komisch, ja. Also ich habe es dann auf einigen Fanseiten gelesen, die dann schon geschrieben haben, ja, dieser Fan ist verstorben. Finde ich dann auch schwierig, so eine Info einfach, wenn es nur eine Fanseite ist, sie einfach rauszuposaunen, ja. Wenn es keine offizielle Bestätigung dafür gibt. Dafür gibt es halt seriösen Journalismus tatsächlich. Man haut nichts raus, bevor es nicht offiziell bestätigt ist, gerade in so einem Fall. Fand ich ein bisschen komisch irgendwie. Aber klar, wenn das im Stadion die Runde macht, dann ist das auch, was aus der Löwenkurve kam oder dann eben nicht kam, auch sehr pietätvoll, muss man sagen. Also das muss man schon sagen. Vor allem vor dem Hintergrund, was da jetzt gerade alles im Raum steht und dass der Fußball ist offenbar eben nicht sicher, behaupten die Innenminister, ist ein rechtsfreier Raum und ein schlechter Raum irgendwie. Nein, er ist ein Raum voller Menschlichkeit und ja, in dem Fall Schwabenempathie kann man es wahrscheinlich nennen, wo einfach viele wissen, oder alle, bis auf ein paar Idioten gibt es immer, aber einfach ein großer Teil
ohne Emotionen
weiß, wie man sich zu verhalten hat in Situationen und auch in solchen Situationen. Also war wirklich irgendwie auch beeindruckend, das dann zu sehen und nicht zu hören dann. Also sehr, sehr gespenstisch, fast schon Geisterspielatmosphäre, aber dem Rahmen oder dem Umstand angemessen.
Absolut. Und dass du dann ja trotzdem nicht ganz abschaltest vom Spielen, dass man raunend durch Stadion geht, wenn der Ball in der Tornähe ist, das gehört dazu. Das lässt sich ja auch nicht vermeiden, ehrlicherweise. Also, dass da auch mal Anfeuerungsrufe, also Anfeuerung in Form von weiter, weiter, weiter oder so kommt, vollkommen normal. Klar. Aber ja, gespenstisch trifft es, glaube ich, ganz gut. Und spätestens als dann die Banner eingezogen wurden, war klar, oh, das wird halt nichts mehr. Also, das wird dauerhaft so sein. Und deswegen, wie gesagt, offizielle Stellungnahme meines Wissens bis dato, heute Dienstagvormittag, nicht bekannt. Deswegen, glaube ich, verliere mir da jetzt lieber keine weiteren Worte darüber, außer Respekt grundsätzlich an das Verhalten da auf den Rängen. Kleine Info nochmal Reminder zum Toto-Pokal-Halbfinale. 60 Regensburg, Burghausen, Würzburg. Diese Teams sind noch mit dabei. Die Auslosung findet am Montag, den 15. Dezember um 15 Uhr statt, wird dann live auf dem Instagram-Kanal vom Bayerischen Fußballverband übertragen. Gibt zwei Spieltermine, entweder Dienstag, der 24. März oder Dienstag, der 14. April. Sollte es eine Live-Übertragung geben, ich sage mal bei 60 gegen Regensburg, könnte das der Fall sein, dann wird anvisiert Samstag, der 28. März, weil da ist wieder Liga-Unterbrechung wegen Länderspiel. Das zum Organisatorischen kann sich jeder notieren und im Kalender schon mal vormerken. Wir gratulieren Loris Husic zur Vize-Weltmeisterschaft mit der österreichischen U17-Nationalelf. Die haben im Finale wirklich, also das war ein enges Ding, nur 1-0 verloren gegen Portugal. Husic wurde eingewechselt. Chapeau, das Finale war ja eh schon der Wahnsinn. Deswegen Glückwunsch. Also das ist wirklich ein Glückwunsch zur Vize-Weltmeisterschaft der U17 und auch sowas kann Schwung geben. Und auch mit der jetzt wieder verstärkten Herangehensweise des Heranführens junger Spieler kann das schon auch nochmal ein Push sein, dass wir den vielleicht im Winter im Trainingslager, wenn es denn eins gibt, in der Vorbereitung oder so, zumindest im erweiterten Kreis vielleicht schon mal so ein bisschen anschnuppern sehen werden, vielleicht auch für die nächste Saison. Machen wir jetzt natürlich schon ganz weite Prognosen im Voraus, aber wir wissen alle, solche Erlebnisse können durchaus ein Pusher sein für mehr und ich habe ja auch lobende Worte aus der österreichischen Fußballszene, wie sich Loris Husic da weiterentwickelt hat. Deswegen ein ganz heißer Kandidat. Ganz kurzer Seitenblick vielleicht noch zum Thema Stadion. Da gibt es jetzt ein bisschen Update. Wir werden das jetzt hier nicht zerpflücken, nur nochmal darlegen. Kommende Woche geht das Thema Grünwalder Stadion in den Münchner Stadtrat. Es wird in diesem Jahr keinen endgültigen Beschluss mehr geben. Das ist aber diesmal tatsächlich von beiden Seiten so gewollt, damit man halt mit einer Stimme, mit einer Richtung marschieren kann. Im nächsten Jahr muss es aber dann soweit sein. Und das heißt, tendenziell Ende 2026 soll die endgültige Entscheidung in der Stadionfrage Grünwalder Stadion fallen, was damit passiert. Heißt aber auch eigentlich bis Mitte des Jahres müssen alle Entscheidungen getroffen sein, damit eben die Beschlussvorlagen, die ganzen behördlichen Apparaturen, sage ich mal, in Ruhe arbeiten können, dass bis Ende 2026 alle Unterlagen da sind, dass du sagst, so machen wir es jetzt, Punkt. Ne? Also wir haben jetzt eine Richtung, der Standort Riem ist jetzt wohl wirklich komplett raus, was kann man jetzt positiv oder negativ sehen? Das Gute ist, es gibt eine klare Richtung. Das ist erstmal, glaube ich, die wichtige Geschichte. Es gibt eine klare Richtung, anscheinend tatsächlich von 60 e.V. und von der Investorengruppe. Was bedeutet also, schrecklich Hasan Ismail, es muss anscheinend wirklich eine Richtung sein. Das wundert mich so ein bisschen. Aber wenn dem so ist, okay. Wichtig ist, dieser Vorbescheid, den es ja gibt für eine, für einen Umbau auf 18.100 Plätze, den es ja seit Jahren gibt, der ist verlängert bis Juli 2029. Also auf den kannst du jederzeit nochmal aufbauen. Jetzt geht es aber nur darum, was darüber hinausgeht. Weil von 18.100 halte ich persönlich auch relativ wenig und halt verstehe auch bis heute nicht, warum diese Begrenzung da ist. Anderes Thema. Man hat jetzt quasi, ich zitiere jetzt mal von meinen AZ-Kollegen, ein halbes Jahr für einen nied- und nagelfesten Plan für das Grünwalder. Wichtig. Wenn dem allen so kommen würde, dann wäre ein Umzug im Sommer 2029 ins sanierte Olympiastadion wichtig. Sommer 29, für 5 bis 6 Jahre, weil während des Umbaus, ob der städtebaulichen Gegebenheiten, es nicht möglich wäre, dort während der Umbau zu spielen. Das verstehe ich auch, jeder, der das Areal kennt. Wie willst du denn da währenddessen Fußball spielen? Also wo sollen die Kräne hin, zum Beispiel? Ja. Also, wichtig auch, Erbbaurecht ist offiziell hinterlegt in diesen Unterlagen. Also das ist erstmals faktisch wirklich drin, dass das die große Option ist. Und wie gesagt, das Thema Riem ist vom Tisch. So, das ist Basis heute. Werden wir bestimmt in den nächsten Folgen auch nochmal so ein bisschen erörtern können oder nochmal ins Detail gehen. Machen wir heute nicht, weil wir auch ein bisschen Zeitdruck tatsächlich haben. Deswegen flutschen wir mal kurz rüber in das hier und gucken auf nächste Woche. Und zwar zum ersten FC Schweinfurt 05. Tabellenletzter. Gefährlich. Muss man wieder ein bisschen aufpassen. Laut Transfermarkt.de, ich sag das jetzt ein bisschen dazu, gab es bisher 50 Spiele schon zwischen Schweinfurt und 60. Hat mich auch ein bisschen überrascht. 23 Löwensiege, 9 Remis, 18 Niederlagen bei 92 zu 75 Toren gegen die Schnüdel. Ich möchte etwas rausgreifen vorher, weil die Geschichte es gab jetzt nicht so extrem viele Duelle in den letzten Jahren zwischen 60 und Schweinfurt. Aber ich möchte was rausgreifen.
In Bayernliga-Zeiten war das ja ein Dauerduell.
Ja, genau. Und jetzt möchte ich was rausgreifen, nämlich die Saison 89-90. Damals gab es im Hinspiel für 60 in Schweinfurt eine 0-3 Niederlage und im Rückspiel, und das war das letzte Saisonspiel vor 32.000 Zuschauern.
Oder so.
Genau, im Grünwalder Stadion ein 3-3. Damit wurde Schweinfurt Meister, 60 nur Zweiter. Schweinfurt durfte in die Aufstiegsrunde mit dem Trainer Werner Lorand.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen, ja.
Ganz genau. Und was mir tatsächlich noch nicht bewusst war, mit einem jungen Stürmer namens Bernhard Winkler, 23 Jahre damals alt, in der Aufstiegsrunde sich dann zusammen mit Mainz 05 durchgesetzt. Gescheitert sind Reutlingen und Rot-Weiß Frankfurt. 60 wurde Zweiter, nahm damals an der deutschen Amateurmeisterschaft teil, die es noch gegeben hat. Ist man in der ersten Runde gleich mal gescheitert am späteren Sieger, dem FSV Salmrohr zu Hause 1-1, auswärts 2-4. Nach der Saison ging es für Werner Lorand zu Viktoria Aschaffenburg. Für 2 Jahre. Und dann, wissen wir alle, ging es nach Giersing. Bernhard Winkler ging nach dieser Aufstiegssaison zum ersten FC Kaiserslautern.
Wurde mit dem sogar deutscher Meister.
Ja, genau, ganz genau. Die Schnüdel, wir wissen noch, warum die so heißen, wegen den Schnüren am alten Fußball in den 20er Jahren, den ein Schweinfurter dann entfernt hat. Ein Schweinfurter hat den schnurlosen Ball erfunden, deswegen Schnüdel. 11 Abgänge, 13 Neuzugänge seit dem Aufstieg in diesem Jahr. Wir picken uns ja immer so einen Spieler raus. In dem Fall ist es ganz klar Christian Böhnlein, mittlerweile 35 Jahre alt. Der hat 2 Jahre, nämlich in den ersten 2 Drittligasaisons für 60 München gespielt, von 2018 bis 2020. Der kam damals aus Bayreuth. Es hat dann nur zu 21 Einsätzen gereicht für 60 München. Unter Daniel Birovka war er nahezu chancenlos. Unter Michael Köllner ist er dann zumindest zu so einem ja, Joker geworden, einer echten Option zumindest. Ist nicht die monstermäßig vielen Einsätze, aber er durfte spielen. Und er hat sein erstes Profitor mit 30 Jahren und sein einziges Löwentor hat er gemacht, als schon feststand, dass er wechselt, dass er nach der Saison 60 verlassen wird. Und das war beim 3:1 Auswärtssieg beim KFC Uerdingen, damals in Düsseldorf, vor leeren Rängen am 9. Juni 2020. Und es war ein Traumtor zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Erinnere ich mich sogar noch.
Weiß ich auch noch.
Ja. So ein paar, ich sag mal, ähnlich wie Benjamin Pavard bei der WM 2018, so leicht drüber gestreichelt ins Kreuzeck. Unfassbar schön. Ah, Schweinfurt, was erwartet uns denn da? Zu Hause auf Giesingshöhen. Auch da wird's nicht schön.
Stichwort Erwartungsmanagement. Es ist ganz schwierig, weil du jetzt natürlich mit Blick auf die Tabelle und mit Blick auf den nächsten Gegner sagen kannst, naja, der abgeschlagene Tabellenletzte, du musst dieses Spiel eigentlich gewinnen, wenn wir ehrlich sind. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Und gewinnst du dieses Spiel, bist du halt auf einmal wieder, ja, hast du den Anschluss nach oben hergestellt und hast dann zwei Bonusspiele, ist jetzt ein bisschen hart gesagt, aber Schweinfurt plus X ist eigentlich so die Rechnung. Du musst dann, ja, eins der letzten beiden Spiele musst dann schon noch gewinnen, um seriös dann mitsprechen zu können in der Rückrunde, aber ja.
Ich komme auf deine 30-Punkte-Prognose zurück.
Richtig. Das ist natürlich jetzt schon wieder, ja, Fallhöhe und Erwartungsmanagement. Ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, weil man kann Sachen auch verschreien.
Ich sag mal, du musst gewinnen, aber das Wie ist wurscht. Von mir aus auch wieder gegen Ulm.
Ja, wenn du in der 96. 1-0 machst.
Dann explodiert Ulm weiter und das kann dir auch wieder helfen.
Diese drei Punkte sind bei vielen wahrscheinlich schon fast fest eingeplant und genau da liegt das Problem.
So ist es. Lass uns an der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz auf den Spieltag blicken. Der wird eröffnet am Freitag mit Essen gegen Stuttgart 2. Am Samstag spielen dann Viktoria Köln gegen Ulm, Osnabrück gegen Wiesbaden, Cottbus gegen Duisburg 2 gegen 1, Havelse gegen Verl, Hoffenheim 2 gegen Regensburg. Dann das späte Samstagnachmittagsspiel ist 60 gegen Schweinfurt. Und am Sonntag dann, oh ja, der Sonntag hat es in sich, finde ich. Mannheim gegen Saarbrücken, Rostock gegen Aachen und Aue gegen Ingolstadt. Das ist mal ein Wochenendabschluss, der es wirklich in sich hat. Alex, wollen wir noch kurz, willst du noch irgendwas loswerden? Mein Zettel ist leer und unsere Uhr ist so gut wie abgelaufen tatsächlich für heute.
Wir sehen uns am Samstag im Stadion.
Ist das die Nachricht von dir, auf die ich gewartet habe?
Nee, aber davon gehe ich jetzt mal stark aus. Also fest eingeplant.
Also ja, wir haben es fest eingeplant. Jetzt nur noch eine Frage der Karten.
Naja, also, aber die Frage beantwortet sich in der Regel spätestens am Freitag.
Ja, also wir haben es fest eingeplant, dass wir Samstag uns in Giesing sehen. Dann seht es uns nach, wenn es diesmal ein bisschen ein Rush durch den Stammtisch war. Das ist diese Woche leider einfach ein bisschen, müssen es ein bisschen raffen, seht es uns nach. Nächste Woche vielleicht dann auch oder hoffentlich schaffen wir es dann auch wieder entspannter. Alex, dann bedanke ich mich bei dir für diese schnelle Kaffeerunde. Ja, am Dienstagmorgen. Bedanke mich bei euch wieder fürs Einschalten und ihr wisst immer, bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch und bleibt's vor allem eins, löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.
Euch gefällt das Giesinger Bergfest? Na dann sagt's weiter. Abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Ihr habt Feedback oder wollt einfach mal eure Meinung loswerden, dann erreicht ihr uns. Und zwar unter giesinger-bergfest@gmx.de oder bei WhatsApp am Bergfest-Phone. Alle Infos dazu findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf giesinger-bergfest.de.